Was bereust du am meisten?
Dass ich nicht früher Vater geworden bin.
Mhm.
Ich bin mit 34 Vater geworden und ich muss wirklich sagen, es ist eigentlich für mich zu spät gewesen.
Herzlich willkommen bei How to Baby, meine Lieben. Ich bin's wieder, euer Host Petra Russo mit einem neuen Podcast und habe heute zur Abwechslung einmal wieder eine Home Story, eine interessante Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich touchen werden, nämlich wie die Bindung, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, also Papa und Sohn, sich so entwickelt aus persönlichen Erfahrungen. Und bei mir zu Gast ist der Vollzeit-Papa, so wie ich ihn wahrnehme. Er ist es natürlich nicht, er arbeitet auch daneben, aber er hat eine unglaubliche Bindung zu seinem Sohn und darauf bin ich aufmerksam geworden. Magister Christoph Angster, er ist Politikwissenschaftler, auch im beruflichen Feld im Sozialministerium für Freiwilligenpolitik tätig und hat einen Sohn, 5 Jahre, Fabian. Und erzählt uns, wie seine Bindung und seine Rolle als Papa, wo er dann noch meistens tagsüber mit seinem Sohn lange, lange, lange Zeit schon verbringt, wie sich das entwickelt hat und was die Unterschiede zwischen Mama und Papa aus seiner Sicht sind. Hallo, herzlich willkommen, Christoph.
Hallo, Petra, vielen Dank für die Einladung.
Ich sag danke. Ja, Christoph, wir haben uns getroffen. Ich habe einen ganz aufgeweckten, völlig freien, lieben, kleinen Buben an deiner Seite und einen unglaublich freien Zugang und Umgang mit ihm und eurem Hund wahrgenommen. Wirkt sehr dynamisch, sehr, sehr fest und ist mir schon beim Gespräch aufgefallen, welche starke Bindung ihr beide habt. Wann ist denn die entstanden?
Ja, ich denke gleich bei der Geburt. Oder wahrscheinlich schon davor. Also für mich war es schon in meinen jüngeren Jahren immer klar, dass ich Vater werden möchte, dass das etwas ist, das ich will. Und bei der Geburt von Fabian war es so, dass es Komplikationen gab. Also die Nabelschnur war um seine Schulter gewickelt. Und also meine Freundin und ich hatten an und für sich geplant gehabt, eine normale, natürliche Geburt zu haben. Und es war halt der Geburtstermin und nach, ich glaube, 15 Minuten, wo quasi meine Freundin eigentlich in den Kreissaal gebracht wurde, hat es dann auf einmal geheißen, na, es gibt Probleme. Die Nabelschnur ist um die Schulter gewickelt, das Kind kriegt keinen Sauerstoff und es sind gewisse Werte sind halt abgefallen und es wurde dann ein Notkaiserschnitt quasi angeordnet und dann hat man mich gebeten, dass ich eben rausgehe und in einem Nebenraum Platz nehme und da hat man halt damals zu mir gesagt, ich soll halt meinen Oberkörper freimachen und sie holen jetzt das Kind schnell raus und man wird dann das Kind gleich zu mir bringen und dann soll ich das Kind auf meine Brust legen. Und es ist halt irgendwie wichtig, dass das Kind einen Saugreflex hat oder erlernt und dass er das nutzen kann. Und also ich war natürlich in der Situation einmal komplett so, aha, okay, habe ich noch nie gehört, aber ich mache jetzt einfach das, was mir die Ärzte sagen und habe das gemacht. Und es war wirklich innerhalb von 10 Minuten war das ganze Ding erledigt und auf einmal ist dieses Kind zu mir gekommen und wurde mir raufgelegt und ja, also in der Sekunde, das war einfach so eine Explosion an Gefühlen und Emotionen und Zuneigung und also wäre ich sogar jetzt noch sentimental, wenn ich dran denke. Und dann liegt halt so dieses kleine Lebewesen so auf meinem Bauch und beginnt da an mir herum zu krapschen und saugen und ist halt hilflos und das ist halt ja, da wird einem halt so bewusst, das ist jetzt dein Kind, der ist jetzt da auf einmal mitten im Leben und also ab dem Zeitpunkt war es um mich geschehen. Also das war dann okay, passt. Also das ist jetzt meine Verantwortung. Und natürlich auch die von meiner Freundin, ist eh klar, aber in dem Moment war ja sie noch nicht da. Also sie hat ja gerade den Kaiserschnitt gehabt und das dauerte dann auch eine Zeit, bis sie dann zu uns gekommen ist. Also ich war, glaube ich, wirklich über eine Stunde alleine mit ihm und habe da eine Stunde nur Vater-Sohn-Zeit gehabt und das hat eine wirklich starke Bindung
hervorgerufen.
Absolut, ja.
Dazu muss man sagen, dass deine Freundin ja selbst Ärztin ist, also dass sie sich wahrscheinlich mehr als vorbereiten konnte, dass sie ja auch ihre Ausbildung mitunter an einer Gynäkologie gemacht hat manchmal, ja, also in gewohntem Setting war. Mhm. Und also dieses Thema Sektio wahrscheinlich relativ pragmatisch angehen konnte und auch, ja, okay, bin einfach dankbar, dass mein Kind überlebt. Mhm. Aber die Frage, die ich jetzt gleich habe, ist, warum ihr das nicht gemeinsam im OP machen konntet?
Ich denke, das sind einfach Hygienevorschriften. Da wird dann operiert. Also ich kenne jetzt nicht die genauen Verordnungen, aber bei einem Kaiserschnitt sind Väter anscheinend nicht dabei.
Doch, also, bei mir waren sie immer dabei.
Okay, also bei uns war es so, dass dann geheißen hat, also ich soll draußen warten.
Okay.
Und dann...
Na, ist, glaube ich, schon eine wichtige Botschaft, dass man einfach mal fragt, warum? Weil, also ich kann sagen, und mein ältester Sohn ist ja über 25 und auch da war der Vater, aber dann auch später war das selbstverständlich erlaubt und ist auch heute noch erlaubt.
Okay.
Egal, gut. Also jedenfalls Flash,
genau.
Geburt, Baby bei dir und er riecht dich natürlich dann auch als Ersten. Es passiert ja was. Und es blieb dann ungebrochen, also trotz der schlaflosen Nächte, oder wie habt ihr euch das eingeteilt?
Naja, also ich habe natürlich versucht, meine Freundin immer bestmöglich zu unterstützen. Gewisse Dinge konnte ich halt nicht abnehmen. Also was natürlich klar ist, die ersten Monate, wo unser Sohn gestillt wurde, ich kann ihn nicht stillen, das geht nicht. Das ist biologisch nicht möglich. Aber ich habe halt versucht natürlich, oder wir haben versucht, uns die Arbeit irgendwie aufzuteilen. Also ist in den ersten Monaten natürlich Babys wachen regelmäßig auf in der Nacht. Also nicht alle, unseres zumindest, ist zwischen 5 und 10 Mal aufgewacht, unser Kind. Und wollte natürlich dann immer trinken. Und wir haben es uns halt so aufgeteilt, wenn er jetzt nur trinkt, das macht halt sie. Wenn eine Windel gewechselt gehört, dann habe es größer als ich gemacht. Also ich habe da schon versucht, dass wir irgendwie uns das aufteilen, dass nicht einer alles machen muss. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es hat mir einfach nicht gestört. Also ich habe das nicht als Belastung empfunden. Also ich habe das auch irgendwie... Meine allererste Windel habe ich ja im Spital gewechselt und habe das eigentlich auch relativ schnell irgendwie, okay, gleich verstanden gehabt. Die Hebamme hat das einmal hergezeigt, wie es geht und habe das dann ab dem Zeitpunkt einfach gemacht. Also ich habe irgendwie jetzt nicht so das Gefühl gehabt, boah, das ist jetzt eine Bürde und um Gottes Willen, der hat sich jetzt angemacht. Also ich habe da auch irgendwie so keine Ekel gehabt oder so. Das war irgendwie part of the game und...
Selbstverständlich.
Ja, es gehört halt Macht, also fertig.
Wie war die Schwangerschaft? Also ich gehe davon aus, dass es ein Wunschkind war.
Ja, absolut.
Und hast du da schon in der Schwangerschaft integriert? Also habt ihr da sehr viel drüber gesprochen, über die Aufgabenverteilung? Habt ihr euch da irgendwie eine Regie oder dergleichen schon ausgemacht? Also oder kam das dann spontan nach seiner Geburt?
Die Schwangerschaft war komplett unkompliziert. Also meine Freundin ist sehr, sehr aktiv und liebt ihren Beruf, der für sie auch eine Berufung ist. Und sie hat eigentlich sehr lang gearbeitet. Also sie hat so lange wie möglich ist sie im Job geblieben. Sie war zu dem Zeitpunkt noch Unfallchirurgin. Da steht mal auch im OP. Und natürlich dann ab einer gewissen Zeit war Arbeit im OP nicht mehr möglich, weil ja dann auch Röntgenstrahlen oft zum Einsatz kommen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann vorbei. Aber was jetzt nicht heißt, dass dann meine Freundin nichts mehr gemacht hat. Also sie war eigentlich immer aktiv. Meine Freundin ist eine leidenschaftliche Reiterin. Und hat natürlich dann auch die Zeit, die sie hatte, dann noch bei ihrem Pferd verbracht und hat eigentlich jetzt nie, also sie war nie eine anstrengende Schwangere, also die, sie nie ein Wort, boah, nein, ich kann das nicht heben, ich kann das nicht tragen, ich muss die Füße hochlegen, du musst das machen, also das war überhaupt nicht, also unser Leben ist eigentlich bis, ich glaube, 3-4 Wochen vor der Geburt komplett normal weitergelaufen, nur dass sie halt dann ab einer gewissen Zeit im Mutterschutz war und zu Hause war, aber ansonsten war da gar nichts problematisch. Und ich meine, wir haben uns eigentlich überhaupt nicht abgestimmt, wer was machen soll. Also das war eigentlich...
By doing.
Ja, das ist irgendwie von selbst gekommen, selbst gewachsen, ohne dass jetzt da ein großer Masterplan irgendwie auf den Tisch gelegt werden musste. Was halt schon war, ist, wir sind kurz zuvor erst zusammengezogen und wir haben ein bisschen Stress gehabt, das Haus herzurichten. Also wir haben gemeinsam ein Haus uns genommen, ein Reihenhaus. Und da musste alles gemacht werden, also von den Böden bis zur kompletten Einrichtung. Und das war halt eigentlich ja während der Schwangerschaft. Und das war halt ein wahnsinniger Stress, um ehrlich zu sein, alles rechtzeitig fertig zu haben. Das war eigentlich die größere Sorge, also ob alles da ist, ob alles erledigt ist.
Nestbau abgeschlossen werden kann sozusagen.
Genau, ob das Nest steht oder ja. Ob wir irgendwie quasi ohne Dach da sind. Also da gab es für anderes wenig Zeit. Mhm. Aber es ist sich alles ausgegangen. Also das Kind ist nach Hause gekommen und hatte ein Kinderzimmer. Ja.
Und jetzt unabhängig von den äußeren Faktoren, wie ist es jetzt für deine Freundin von der Bindungsvergleichbarkeit her, weil das sieht man ja auf einen Blick, welche unendlich tiefe Bindung da zwischen deinem Sohn, dem Fabian und dir besteht. Mhm. Und gab es da irgendwas sowas wie umgekehrt, einmal so Eifersucht der Mama auf den Papa? Weil, weißt du, umgekehrt kennt man das, dass die Papas dann oftmals sehen, okay, welche unglaublich starke Bindung zwischen Mama und Baby. Und Väter dann oft sich ausgesperrt fühlen oder dergleichen. Aber wie war das bei ihr? Konnte sie das annehmen? Ist sie dankbar? Oder?
Also Eifersucht glaube ich nicht. Meine Freundin hat auch eine unglaublich tolle Bindung zu unserem Kind, aber es ist halt eine andere Bindung. Und das liegt wahrscheinlich auch einfach in den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir sind. Meine Freundin ist gelernte Unfallchirurgin, was von sich aus ein sehr tougher Job ist. Und man muss, glaube ich, irgendwann einmal auch lernen, stark zu sein. Also meine Freundin ist eine unglaublich starke Frau. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, also so, wenn es quasi diese Rollenverteilung Good Cop, Bad Cop ist, da glaube ich, bin ich eher ein bisschen der Good Cop und sie ist halt eher so die Strengere. Also beispielsweise, wenn es ums Schlafen gehen geht, da bin ich der so, ja, na, wenn er noch ein bisschen munter bleibt, ist jetzt nicht so streng oder nicht so dramatisch. Und da ist meine Freundin halt eher so, na, also der muss morgen in den Kindergarten, der muss aufstehen, er muss jetzt schlafen gehen.
Okay.
Also das ist eher so auf der Ebene, aber wir haben natürlich beide unsere Momente zusammen mit ihm oder auch alleine mit ihm. Also es ist ja nicht so, dass nur ich mit ihm quasi untertags Zeit verbringe. Meine Freundin macht das ja genauso. Sie macht halt wahrscheinlich andere Dinge. Also ich bin halt mit ihm viel unterwegs, draußen und mit dem Hund gemeinsam und wir verbringen so viel Zeit. Meine Freundin nimmt ihn oft mit in den Reitstall, oder macht mit ihm Ausflüge, also verbringt natürlich auch mit ihm viel Zeit und hat dementsprechend auch eine gute Bindung zu ihm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er da so eine Affinität zu einem oder zum anderen hat,
okay,
oder ob es da einen Unterschied gibt. Was ich vielleicht halt schon merke, ist, dass unser Kind am glücklichsten ist, wenn wir zu zweit mit ihm sind. Also das ist, wenn ich mit ihm bin, dann fragt er, wo ist die Mama? Wenn er mit ihr allein ist, dann fragt er, wo ist der Papa? Und mein Eindruck ist, wenn wir zu dritt sind,
ist es richtig.
Das ist für ihn das Beste oder okay, das, was er am liebsten hat.
Hast du vielleicht schon erkannt, weil es gibt immer so zugeschriebene Rollenbilder, dass Frauen eher für die Zärtlichkeit, fürs Kuscheln und für die sozialen Dinge verantwortlich sind und die Väter sind für die Aktivität und dieses Sportliche und dieses doch sehr rationale, Schutzgebende. Aber das ist bei euch, das vermischt sich auch in beide Richtungen,
also das
oder?
Ich wollte gerade sagen, also das ist bei uns ein kompletter Melange.
Ja.
Also das ist, sowohl meine Freundin als auch ich sind sportlich. Wir waren beide Leistungssportler in unserer Jugend. Ich war früher Schwimmer und bin später dann zu Triathlon umgestiegen. Meine Freundin war Profi, also ist noch immer sehr professionell im Reitsport unterwegs. Also das war von beiden Seiten her eigentlich, das ist irgendwie auch in der DNA unseres Kindes drinnen. Also ich merke das auch jetzt schon, dass er einen wahnsinnigen Drang zur Bewegung hat und dass er Freude und Spaß dran hat und er möchte auch ständig Wettrennen machen. Also das sind so gewisse Dinge, die kann man auch nicht antrainieren, sondern das hat man oder hat man nicht. Und dieses Element kommt sowohl von meiner Freundin als auch von mir. Also da würde ich jetzt nicht sagen, einer macht jetzt mehr als der andere. Bei Zärtlichkeit und Kuscheln, also ich mache das total gern mit meinem Kind und ich finde, das ist auch absolut nicht unmännlich, wenn man sein Kind nicht gern hat und nicht in den Arm nimmt. Und ich finde, das ist auch total wichtig. Also ich würde dem jetzt auch kein Stereotyp-Kleber draufgeben wollen. Also sowohl meine Freundin als auch ich machen das. Und
wie war die Rolle deines Papas zu dir?
Also mein Vater war in meiner frühen Kindheit schon da, aber er war damals berufsbedingt immer nur jeden zweiten Tag da. Also er war bei der Wiener Rettung und war in so einem Rad drinnen, also wo er immer 24 Stunden Dienst, 24 Stunden frei. Und ich habe halt jede zweite Nacht quasi nur mit meiner Mutter quasi verbracht, weil halt mein Vater nicht da war. Und wenn er da war, dann hat er ja auch oft lang geschlafen, weil natürlich diese Dienste ja anstrengend waren. Aber mein Vater war in meiner Erinnerung auch zu mir ein liebevoller Vater. Also er hat auch mit mir Dinge gemacht. Er hat mit mir jetzt nicht wirklich viel Sport gemacht, das hat meine Mutter gemacht. Mein Vater, muss ich ehrlicherweise sagen, ist eher mehr der gemütlichere. Aber mein Vater hat dafür auf anderer Ebene mit mir sehr viel unternommen. Also mein Vater ist jemand, also meine gesamte schulische Zeit oder Schulzeit, das habe ich eigentlich mit ihm verbracht. Also wenn es um Dinge erklären ging, also vor allem Volksschule und Unterstufe, da waren eigentlich alle meine akademischen Dinge, das war alles eher mit meinem Vater. Also das war eher so auf der Seite.
Ja, ich frage deshalb, weil es springt dir rüber. Ja, deine Beziehung zu deinem Papa und welcher Papa bist du dann? Und was lernt jetzt der Fabian durch deine väterliche Rolle? Und wie wird der Grund geprägt? Mhm. Und ich denke schon, dass auch diese weiche Art, dieses Zärtliche, dieses Kuscheln und dergleichen spürt man ja auch. Mhm. Du bist sehr dynamisch und sehr cool mit ihm, aber auch gleichermaßen sehr umhegend und umsorgend und gehst wirklich tief rein. Und das muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, also das geben wir ja von Generation zu Generation hoffentlich weiter.
Wobei halt, also meine Eltern waren nicht wirklich streng, aber sie haben, glaube ich, eines sehr, sehr gut gemacht. Sie haben mir sehr früh sehr wichtige Werte mitgegeben. Mhm. Und ich versuche eigentlich das auch meinem Kind mitzugeben. Mhm. Und glücklicherweise bin ich da mit meiner Freundin auf genau der gleichen Welle.
Ja.
Also so einfache Dinge wie Grüß Gott, auf Wiedersehen, bitte, danke. Das sind so diese vier Himmelsrichtungen des Lebens. Und ich muss halt sagen, dass ich möchte, dass das mein Kind einfach anwendet und dass auch versteht, was das für einen Wert hat. Und da denkt sie, glaube ich, genauso wie ich. Und ich muss auch sagen, ich meine, ich bin ein sehr lieber, netter Vater, aber ich kann auch streng sein. Und das sind so Dinge, wo ich eigentlich dann auch meinem Sohn gegenüber eine gewisse Strenge zeige. Also
ich mag das. Nicht Strenge sagen, sondern
Konsequenz.
Ja, das ist wunderschön gesagt. Und auch, was du vorlebst, ist natürlich, wir sagen ja, keine Erziehung ist so gut wie das Vorleben der Eltern, das authentische Leben. Und du bist so und damit gibt's wahrscheinlich gar keinen Way-Out, wenn ihr beide so seid, dass euer Sohn auch so ist. Aber jetzt nochmal den Unterschied der Bindung zwischen Mama und Papa. Mhm. Was ist dir da am meisten aufgefallen? Was macht deine Freundin anders?
Also, ich glaube, das hängt jetzt auch wieder sehr von der Persönlichkeit
ab.
Ich bin jemand, ich genieße Momente und versuche, schöne Momente sehr lang zu ziehen. Also ein gutes Beispiel, Familienfeiern. Ich kann bei einer Familienfeier 10 Stunden bleiben und habe 10 Stunden meine Freude. Meine Freundin ist da von ihrer Mentalität her anders. Die möchte das eher kürzer, aber dann vielleicht halt intensiver, aber eben nicht elendslang. Und ich glaube, dass sich so diese Grundeinstellung auch im Umgang mit unserem Kind widerspiegelt. Also ich kann ohne Probleme mit ihm 4 Stunden was machen. Bei meiner Freundin merke ich halt, sie macht was total gerne, aber so nach einer halben Stunde, Stunde schaut sie schon, okay, gibt es noch was anderes? Ja, also 2 Stunden Lego spielen, das ist mir zu viel. Also nach einer Stunde, wenn man nach Lego vielleicht was anderes macht, wäre es vielleicht auch gut.
Okay.
Also ich.
Und er tröstet ihn, wenn er sich verletzt oder wenn er traurig ist? Wer ist der Erste von euch?
Immer der da ist. Also.
Aber ruft er als Erste? Kinder rufen ja, weiß ich, altersbedingt entweder Mami oder Papa. Also die. Gibt es da einen Unterschied, den ihr festmachen konntet?
Das ist so phasenabhängig, das muss ich schon sagen. Also wenn ich mit ihm viel Zeit verbringe, bin immer ich die erste Ansprechperson. Dann will er nur bei mir schlafen, dann darf nur ich ihn anziehen. Das Gleiche ist aber auch, wenn ich natürlich, zum Beispiel, ich bin oft beruflich unterwegs, dann bin ich ein paar Tage nicht da und dann merke ich, gut, dann ist wieder diese Affinität dann eher zu meiner Freundin hin. Okay. Tendenziell ist es, glaube ich, so, dass wir uns das doch sehr gut aufteilen. Also ich sehe das zumindest bei Freunden, die Kinder haben, da ist es halt immer nur die Mutter. Also wenn das Kind das hat, ist nur die Mama. Das ist bei uns anders.
Ja.
Das ist bei uns wirklich, wenn er wo ist und er tut sich weh, dann schaut er, wer ist da, und der da ist, dort geht er hin. Wenn es bei uns zu Hause ist, muss ich halt sagen, ich bin, glaube ich, mehr zu Hause als andere Väter. Ich habe das Glück, dass ich es mir auch beruflich so einteilen kann, dass ich einfach auch zu gewissen Zeiten zu Hause sein kann. Und ich verbringe mit ihm viel Zeit, vor allem die Zeit, wo sich Kinder verletzen. Und also die meisten Verletzungen, die er hatte, war meistens ich dabei. Und dann war
auf deinem Konto.
Ja, natürlich, das wird mir dann nachträglich auch noch vorgehalten. Ja, du warst wieder mit ihm.
Unfallchirurgin.
Du warst wieder mit ihm, bei dir ist es passiert, na toll. Aber es ist, also wir hatten jetzt zum Beispiel diesen Sommer einen Badeunfall, wir haben ein Schwimmbecken. Und ich habe Abendessen gemacht, mein Kind springt ins Wasser 100 Mal, kraxelt raus, springt rein, kommt auf die glorreiche Idee, er zeigt mir, wie er schon rückwärts ins Wasser springen kann. Macht das und meint, wenn er kurz wegspringt, das ist ausreichend und toll, und segelt kerzengerade mit dem Kinn auf die Kante des Schwimmbeckens. Und hat natürlich sich das Kinn aufgeschlagen, aber wirklich tief aufgeschlagen.
Ja.
Meine erste Reaktion war natürlich sofort dorthin und ihn rausheben. Und ich habe mir gedacht, okay, also wenn mir das passiert, und beim Rausheben habe ich schon gesehen, Blut. Also das Kinn klafft. Also das war wirklich 3,5 Zentimeter tief offen. Man hat die ganzen Fettzellen da beim Kinn unten gesehen. Also es war eine schiere Wunde. Ich habe mir gedacht, okay, also wenn mir das passiert, ich schreie dort. Habe natürlich versucht, das meinem Kind nicht zu vermitteln, sondern ruhig bleiben, alles okay, schauen wir mal, was los ist. Man muss echt sagen, er hat nicht geweint. Also er hat gewusst, irgendwas ist passiert. Und er war natürlich im Schock, das heißt, das blutet nicht sofort. Und ich habe einfach nur das nächste Handtuch schnell hergenommen, habe es ihm aufs Kinn gedrückt und habe gesagt, drück jetzt ganz fest auf das Handtuch, ich trockne dich ab und dann kümmern wir uns um die Wunde. Und er hat natürlich gefragt, ja, was ist los? Und ich habe halt versucht, ja, ein bisschen das so runterzuspielen. War natürlich in Wirklichkeit komplett in Panik, weil ich gewusst habe, das Ding wird komplett zum Bluten anfangen jetzt. Und also ich habe nur schnell ein zweites Handtuch geholt, ihn abgetrocknet. Und er war ja in der Badehose, ich war auch in der Badehose, es war ja Sommertag. Ich habe nur irgendwie schnell ein Leiberl angezogen, habe ihm versucht, ein Leiberl anzuziehen, und dann natürlich beim Handtuch wegnehmen ist das Blut schon gekommen, dann hat er das gesehen, dann, was ist jetzt da los? Und ich dachte, halb so schlimm, ist nur ein bisschen was, und habe wieder das Handtuch hingedrückt und habe gesagt, er muss es ganz festhalten. Er war wirklich so tapfer und so brav und hat das gemacht. Und dann habe ich ihn geschnappt, bin ins Auto gelaufen und natürlich im Auto habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Natürlich der erste Gedanke ist, okay, ich muss natürlich ins Spital fahren. Und habe mir gedacht, ich rufe aber vorher noch meine Freundin an. Die hatte genau zu dem Zeitpunkt Dienst nicht im Spital, sondern in ihrer eigenen Ordination. Und ich rufe an und sage, du, es ist ein Badeunfall passiert, ich sitze gerade im Auto, ich bin jetzt am Weg Richtung Spital, ich glaube, der Fabian muss genäht werden. Und sie hat dann gesagt, nein, also fahr nicht ins Spital, sondern fahr zu mir in die Orde, ich richte alles her und ich nehme selber zu. Ich sagte, okay, ist einleuchtend irgendwie, passt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wie wird das sein, wenn ich jetzt dann dorthin komme, wird er irgendwie dann, weil dann die Mama da ist, wird sich da was verändern oder nicht. Und ich muss wirklich sagen, also wir sind dann zu ihr in die Orde gekommen und es war wirklich schon alles vorbereitet. Ich habe ihn reingetragen und sie hat gleich bei ihr den OP aufgemacht, hingelegt. Sie hat dann zu mir gesagt, ich soll rausgehen, was meine Gefühle schwer verletzt hat. Aber...
Warum?
Nein, es war jetzt nur humoristisch gesagt, aber...
Nein, ich meine, warum musstest du rausgehen?
Ich weiß es nicht. Ich nehme an, wahrscheinlich aus hygienischen Gründen. Auf alle Fälle, sie hat ihm dann zugenäht und ich habe halt nur mitgekriegt, also es war überhaupt kein Problem. Also es war, er hat halt nur Angst gehabt, allein zu sein, aber wie ich bei ihm war, war es okay. Und wie er dann am OP gelegen ist und seine Mama da war, dann war es auch okay. Und also die Tür war dann so halb angelehnt und ich habe halt dann nur gehört, wie er so herumgeschaut hat. Und meine Freundin sagt dann so, also du kriegst jetzt eine Spritze und ich nähe dich dann zu. Und er hat eigentlich das alles mit sich machen lassen. Das Einzige, was er nur gesagt hat, du Mama, wo ist deine Nähmaschine? Weil er kannte Nähen nur von der Nähmaschine von seiner Großmutter, mit der er so Taschen genäht hat. Und er hat halt gedacht, er kommt jetzt unter eine Nähmaschine und wird jetzt quasi mit der Nähmaschine zugenäht. Und dann hat sie ihm halt noch erklärt, nein, also Nähmaschine habe ich keine, sondern ich mache das mit der Hand. Aber sie hat das ganz toll gemacht. Das war nach kürzester Zeit vorbei und die Geschichte war erledigt.
In mehrerer Hinsicht eine tolle Geschichte, nämlich auch hinsichtlich der Betreuung, wie ihr das jetzt im fließenden, im Notfall nämlich auch wunderbar ablöst. Auch sehr toll, dass sie obwohl sie Chirurgin ist, aber ich kenne doch einige Unfallchirurgen, die ihre eigenen Kinder oftmals nicht behandeln wollen, ja, weil die emotionale Distanz nicht gegeben ist. Aber das hat sie tough. Wirklich super und muss ich schon auch sehr, also ist dieses Beispiel, diese Geschichte bringt nahe, wie ihr beide tickt. Wie war es dann nachher, als er genäht war? Und ist es dann erledigt? Weil dann ist der Fabian ist auch so pragmatisch, rational wie ihr dann.
Also 1000-mal pragmatischer als ich. Also ich bin jemand, ich leide, wenn ich was habe. Und das muss ich wirklich sagen, das kann er nicht von mir haben. Der hakt das ab. Das ist
erledigt.
Erzählt die Geschichte gerne und holt sich dann Handys, also mein Handy, und dann zeigt er das Foto. So hat meine Wunde ausgesehen, schau, wie groß die war. Und ich habe nicht geweint, aber ja, der hakt das ab. Aber er lernt auch draus, also diese Dinge macht er dann nicht mehr. Also es ist nicht so, dass er es halt vergisst und dann ist alles irgendwie weg, sondern der kann sich noch gut daran erinnern, aber den Schmerz oder so, weiß nicht, ob man emotionaler Schaden sagen kann, aber halt das ist, ich habe das Gefühl,
er geht gut damit um.
Ja, er fühlt sich gerettet und sicher aufgehoben und er sieht da irgendwie keine bleibende Gefahr oder Schaden für sich.
Das bringt mich nämlich zu einer Frage, die ich unbedingt heute mit dir noch besprechen wollte. Wodurch der Fabian lernt, wie er sich als Bub, als Mann dann weiterentwickelt und verhält, weil man sagt ja immer, die Väter sind so wichtig, damit die Söhne oder überhaupt auch die Mädchen lernen, die männliche Sicht zu leben. Und bei den Söhnen ist es natürlich das Vorbild, wie werde ich als Mann, wie verhalte ich mich als Mann. Aber nachdem das bei euch von der Pragmatik und der Rationalität total durchmischt ist, löst ihr ein bisschen diese Rollenbilder auf. Kann das sein?
Ja, also finde ich, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also es ist schon so, dass wir keine klassische Rollenverteilung haben. Also ich bin nicht der Mann, der das Geld heimbringt und meine Freundin ist nicht die Frau, die den Haushalt alleine führt, sondern es ist alles komplett durchmischt.
Also, wobei das ist ja jetzt gesellschaftlich generell, ja. Also ab einer gewissen Altersgruppe würde ich sagen, ist es völlig normal, dass die Frauen weiterarbeiten und dann nichtsdestotrotz wir haben ja einige Podcasts dazu gehabt, spätestens wenn dann das erste Kind als das zweite, tendiert man dazu, doch die alten Rollenbilder wieder heranzuziehen und sich sozusagen ein Regelsystem rundherum zu bauen. Ja? Wir sind natürlich mitentscheidend. Und das ist ja, warum werden Mädchen wie Mädchen erzogen? Und da gibt es auch ganz spezielle Hirnforschung dazu. Also es ist ein ganz spannendes Thema, wie Väter mit den Kindern sprechen und wie Mütter mit den Kindern sprechen. Und da möchte ich jetzt auch mit dir hin, weil offensichtlich hast du ja eine ganz spezielle Methode. Du bist emotional, sagst du, du bist auch wehleidiger als dein Sohn. Aber nichtsdestotrotz, du sprichst mit ihm in einem gewissen Stil. Ja,
ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich versuche nicht, meinem Kind Männlichkeit zu zeigen oder beizubringen. Ich bin ich und ich denke, ich in meiner Persönlichkeit habe sehr viele Züge, die man sicherlich auch als männlich definieren kann. Also ich bin ein Alpha-Mensch, prinzipiell, auf alle Fälle. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, mein Sohn muss männlich sein, mein Sohn muss Schmerzen wegstecken können und stark sein. Ich hab das nie als wichtig empfunden, dass man das vermitteln muss. Was mir aber auch auffällt, ist, dass gewisse Dinge einfach von alleine kommen. Weil wir haben jetzt nie uns festgelegt, zum Beispiel, welche Spiele er haben möchte. Also ob er jetzt mit Ninjas spielen will oder ob er mit Pferden spielen will, sondern er hat eigentlich von allen Seiten alles bekommen, aber seine eigenen Entscheidungen, was er haben möchte, ist nicht von uns gekommen. Und er spielt klassische Bubenspiele. Also er wollte ein Schwert haben und mit Schwertern kämpfen.
Aber hat er das irgendwo gesehen? Weil wenn er jetzt rundherum nur Puppen sehen würde, dann kann er das Schwert nicht ausmachen.
Er ist ja mit einem Jahr in den Kindergarten gekommen. Also er ist sehr, sehr früh in den Kindergarten gekommen. Und man darf auch nicht vergessen, also wir sozialisieren ja nicht unsere Kinder alleine.
Ja, genau.
Er ist jeden Tag im Kindergarten, er ist dort mit anderen Kindern in einer Gruppe. Und um ganz ehrlich zu sein, mehr Einfluss auf sein Verhalten haben ja nicht wir, sondern haben ja in Wirklichkeit seine Freundin im Kindergarten. Und das merke ich zum Beispiel ganz stark in seiner Sprache. Ich komme aus Wien, an und für sich, habe keinen niederösterreichischen Dialekt, würde ich jetzt meinen.
Ja.
Auch meine Freundin hat keinen niederösterreichischen Dialekt, aber unser Kind spricht gewisse Worte im Dialekt.
Und natürlich vom Kindergarten.
Und das kann natürlich nur vom Kindergarten kommen. Weil ich mir denke, okay, bei uns spricht halt niemand so, wo hat er das her? Und genauso auch bei seiner Kleidung, was er anziehen möchte, welche Spielzeuge er haben möchte. Also niemand von uns hat ihm damals Paw Patrol gezeigt. Niemand hat ihm Ninjago gezeigt. Aber er wollte das haben. Und er wollte dann bei Paw Patrol, wollte er dann nur den Chase und den Marshall, was der Polizist und der Feuerwehrmann sind. Und er wollte nicht die Sky, was halt das Mädchen mit dem Hubschrauber ist. Mhm. Aber niemand von uns hat jetzt gesagt, boah, das ist der Beste und du musst mit dem spielen und komm, ich kaufe dir diese Figur, sondern das ist von ihm aus selber gekommen, weil halt alle in seiner Kindergartengruppe spielen mit dem, drum will er halt auch mit dem spielen.
Ja.
Und ich denke halt, unsere Umwelt hat einen riesen Einfluss auf uns.
Natürlich.
Und das
alle
Gleiche,
Bilder.
Genau. Ja. Das Gleiche auch mit den Großeltern. Meine Eltern haben eine sehr, sehr traditionelle Rollenverteilung. Also meine leiblichen Eltern sind getrennt, haben beide wieder geheiratet und mein Vater hat eine Frau geheiratet, die mit Leib und Seele Hausfrau ist. Da bekommt er das irgendwie vorgelebt, also wirklich so mein Vater, der Bequeme mit der Hausfrau. Und meine Mutter ist selbstständig, ist so eine absolute Powerfrau und sportlich, also die lebt dann wieder was komplett anderes. Und die Eltern meiner Freundin sind beide berufstätig gewesen, beide Ärzte. Die sind beide sehr stark und beide sehr aktiv. Also irgendwie so drei Großelternpaare, drei verschiedene Einflüsse. Und ich merke, er kriegt auch von allen drei gewisse Dinge mit. Also es ist irgendwie so
Ja, klar. Grundprägung.
Ja, ja. Und ich habe, also ich versuche halt irgendwie das gar nicht jetzt groß zu steuern und meine Freundin glaube ich auch nicht, sondern wir schauen halt einfach wirklich pragmatisch gut durchs Leben zu kommen, ihm den richtigen Weg zu zeigen. Wir versuchen ihm nicht auf einen Weg draufzustellen und sagen so, du gehst jetzt Schritt für Schritt in diese Richtung, sondern
zu schauen, was passiert.
Genau, die Wege, die er gehen will, dort korrigieren wir, wenn es zu schlecht wird oder wenn es komplett abwegig ist, dann wird schon korrigiert, aber wir wollen ihm nicht in einen Stereotyp zwängen. Also genauso auch beim Sport.
Da wollte ich gerade hin, diese Frage wollte ich dir gerade stellen, Christoph, nämlich was wäre, wenn der Fabian völlig asportlich ist und sagt, ich möchte eigentlich jetzt Musiker werden,
ja,
nur Musik spielen und Schach spielen und eine Leseratte.
Ist alles toll.
Super.
Also, und da, zum Glück, da sind meine Freundin und ich genau auf der gleichen Welle. Also, wir haben beide gesagt, uns ist egal, welchen Sport er macht. Es ist uns nur eines wichtig, er muss irgendwas machen. Egal, was es ist. Und wenn er zu mir sagt, ich möchte Ballett tanzen oder ich möchte Gedichte schreiben, egal was, wir wollen das, was er machen möchte, unterstützen, so gut wir können. Aber was wir halt nicht möchten, ist, dass er gar nichts macht. Also dass er halt nur sagt, na, also ich will eigentlich nur zu Hause sitzen und fernschauen. Das ist halt etwas, das wollen wir beide nicht. Was machen? Also wir glauben auch nicht, dass es so weit kommen wird, weil sowohl ich als auch meine Freundin beide sehr aktiv sind. Und wir halt dann doch die Hoffnung haben, wenn wir etwas vorleben, dann wird auch er etwas machen.
Ja. Die Hoffnung ist sehr berechtigt und in vielen, vielen, vielen Studien und erziehungswissenschaftlichen Ergebnissen natürlich dementsprechend transparent. Schlussfrage. Der Fabian, also ein Wunschkind, alles ist gut, alles ist, klingt wirklich sehr, sehr harmonisch und ist eine unglaubliche Inspiration für Väter. Aber zweites Kind, Fragezeichen?
Ist nicht geplant.
Unfallchirurgin ist genügend mit ihrem Job und mit ihren Pferden und dergleichen, sagt, okay, einmal Drama rund um die Geburt, Hackerl drunter.
Ja.
Okay. Weil bei dir sehe ich schon, dass eine große Familie dir auch nichts gemacht hätte.
Nein, du bist so flexibel und so sozial
aufgestellt.
Ja? Ich hätte immer gerne 3 Kinder gehabt.
Ja.
Wäre so sicherlich mein Wunsch gewesen.
Ja.
Aber also meine Freundin hat gesagt, sie ist froh, dass sie ein Kind hat, das gesund ist. Man darf halt auch nicht vergessen, wir haben beide natürlich schon unsere Leben gehabt. Wir sind, wären beide dieses Jahr 40. Sie ist Ärztin, sie kennt halt Statistiken. Das spielt natürlich mit. Ist natürlich nicht eine Garantie, dass etwas gut geht oder nicht, ist eh klar. Aber also sie hat von sich aus gesagt, also sie ist froh, dass sie ein Kind hat. Dieses Kind ist perfekt, so wie es ist. Man soll das Glück nicht herausfordern. Und ja, sie hat noch Ambitionen, wo ich natürlich versuche, sie bestmöglich zu unterstützen. Und in dieser Planung sind...
Was sagt der Fabian?
Er wäre gerne ein großer Bruder, sagt er. Aber er ist dafür ein großer Cousin, das ist er.
Okay.
Ein großer und ein kleiner Cousin, ja. Beides sogar.
Einer, der gut ins Wasser springen kann.
Genau.
Hoffentlich weit genug das nächste Mal.
Genau. Mittlerweile schon, ja.
Okay. Was würdest du, letzte Frage, wenn du etwas, was bereust du am meisten?
Dass ich nicht früher Vater geworden bin.
Mhm.
Ich bin mit 34 Vater geworden und ich muss wirklich sagen, es ist eigentlich für mich zu spät gewesen. Ich hätte
Warum?
Es, naja, weil in Wirklichkeit meine Persönlichkeit und meine Entwicklung mit 28 genauso gut war wie mit 34 und ich einfach körperlich fitter war mit 28 als mit 34 und 10 Monate, 11 Monate keinen Schlaf zu haben mit unter 30 hundertmal leichter ist als mit über 30.
Um nicht 40.
Ja, da es wird nicht leichter, sagen wir es so.
Stimmt. Okay, also du würdest empowern, dass man sagt, gut, schaut, dass ihr jung Eltern werdet und dass ihr das gut aufteilt.
Ich denke, es ist sehr subjektiv. Ja. Ich glaube, der richtige Moment ist, wenn man weiß, dass man den richtigen Partner hat. Und wenn man selbst für sich weiß, ich habe die Dinge, die ich machen möchte, ich habe das erreicht und jetzt ist die Zeit reif für den nächsten Schritt. Und ich habe das halt so mit so Richtung 30 habe ich gewusst, okay, Studium ist fertig, die ersten Berufserfahrungen waren erledigt. Ich war schon auf dem Stand, wo ich dann mit 34 war. Natürlich, man entwickelt sich persönlich immer weiter. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn man mit 30 noch das Gefühl hat, boah, es gibt noch etwas, das ich noch nicht erledigt habe, es wird nicht mehr so viel aufregender und besser. Also ich denke, die Lebenszeit ist zwischen 20 und 30 und ab 30 ist spätestens die Zeit, wo man eigentlich dann bereit sein sollte, den nächsten Schritt zu machen. Weil wenn es dann nicht passiert, es wird dann immer schwieriger. Und ich denke, wenn man dann auch vor allem so Mitte, Ende 30 erst zu diesen Schritten kommt, ich glaube, dass man einfach auch sehr viel Potenzial dann verloren hat, viele Dinge mit seinem Kind zu machen, die man halt als Jüngerer leicht machen kann oder leichter machen kann. Sowohl körperlich als auch beruflich zum Beispiel.
Mhm. Spannend, weil es eine ganze Gesellschaft jetzt treffen wird, weil ja die Eltern immer älter werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Ja, mein ganz ein praktisches Beispiel ist natürlich die berufliche Entwicklung.
Ja.
Wenn man jünger ist, ist man meistens noch in einem Einstiegslevel. Man hat noch nicht so viel Verantwortung. Natürlich immer abhängig, welchen Beruf man will. Ich habe mich absichtlich für den öffentlichen Dienst entschieden, weil ich gewusst habe, ich möchte nicht 70 Stunden in der Woche für einen Job zur Verfügung stehen, nur um halt ein paar tausend Euro mehr zu haben. Ja. Das war für mich nie Priorität.
Visionäre Lebensentscheidung, wie man aus heutiger Sicht eigentlich sagen kann.
Aber es ist halt natürlich subjektiv.
Ja.
Das Problem ist natürlich, wenn du älter wirst, bekommst du mehr Verantwortung im Beruf und dann wird es natürlich schwieriger zu sagen, so heute gehe ich früher nach Haus, ich nehme jetzt 2 Wochen Urlaub. Also wenn man dann irgendwann aufsteigt in der Karriereleiter, wird es dann bis zu einem gewissen Management-Level schwieriger, mehr Zeit zur Verfügung zu haben. Ab einem Top-Level wird es vielleicht dann wieder leichter, weil dann arbeiten andere für einen. Aber so diese Zeit dazwischen ist ja meistens die Zeit, wo man Kinder hat.
Stimmt.
Und ich wollte kein Vater sein, der dann mit, wenn das Kind 30 ist, dann endlich Zeit hat, dass er sagt, okay, also was ist denn überhaupt hier los? Wer bist du, wie geht's dir, was machst du?
Stimmt. Super Einstellung. Christoph, danke für dieses offene Gespräch und den Einblick, wie ein Mann, wie ein Vater, das so von Anfang an, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, von der Geburt an erlebt hat, empfunden hat, wie selbstverständlich solche Dinge oftmals sind, wenn man einfach nur tut und im Moment genießt. Ich hoffe, euch hat's genauso inspiriert, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wie mich, und sag danke fürs Zuhören. Freue mich auf unser nächstes Mal, wenn es wieder heißt How to Baby. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann bitte unter How to Baby Podcast auf Instagram oder howtobaby.info. Bin gerne für euch da, für etwaige Themenwünsche etc. Bis dahin aber, genießt jeden Moment und macht alles so easy, wie der Christoph uns heute berichtet hat. Es ist sehr inspirierend. Danke, alles Gute. Ciao, ciao, baba.